Daddy, you're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen auf ein neues. Zum dritten Mal sprechen wir über TV-Serien und wir sind guter Dinge, dass wir heute vielleicht sogar zum Abschluss kommen. Die Gäste, die Dauergäste und mittlerweile ist es eigentlich albern, das Wort Gäste überhaupt noch zu verwenden. Also die Serien mit Experten Martin Pieler und Alex Batzke vom Podcast Lehrersprechtag und überhaupt auch Pop und Pubertät, Dauerfreunde.
Ehrenmember, Co-Host.
Genau, ja, super. Willkommen wieder mal.
Wie heißt das? Gibt's doch hier bei so Rockerclubs, wenn man nicht so die echte Jacke hat, sondern nur so eine, irgendwie sowas.
Ja, sowas. Da fällt mir gleich ein, sprechen wir eigentlich über Sons of Anarchy noch? Will man an der Stelle vielleicht auch noch nennen. Als echt tolle Serie, die mir zwei Staffeln lang große Freude bereitet hat. Und aus irgendeinem seltsamen Grund habe ich aufgehört zu schauen und bin nie wieder eingestiegen.
Ich habe mal gehört von jemandem, ich glaube einem Religionslehrer, dass diese Serie total irgendwie so die Parallelen hat zur Bibel. Irgendwie zu den Bibelgeschichten. So. Und dann hatte ich da keinen Bock mehr drauf.
Ja, da muss man aber schon arg. Es ist auch Hamlet so natürlich, steckt auch drin. Aber es sind tolle Schauspieler und es ist wirklich eine gute, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Vor allem wir großartige Schauspieler eigentlich. Ja. Die ganze
Wie heißt nochmal hier Perlman, ne?
Ron Perlman und dann der Hanneman oder wie er heißt, den finde ich eigentlich auch super. Heißt er so? Weiß nicht. Hannen.
Ja.
Und auch die Frauen, großartig. Und weiß man auch nicht gerade, wie sie heißen, natürlich schlimm genug. Aber eigentlich gut. Jetzt mal kurz, es war ja ein spontan Exkurs gerade. Ich muss leider, ich sehe mich gezwungen, es führt kein Weg dran vorbei. Ich mache es aber auch ganz schnell. Ich muss nachschießen, drei Serien, die ich letztes Mal versäumt habe, in den Kategorien Feel Good und Dystopie. Ich mache ganz kurz Feel Good. Eine Serie, wo jetzt gerade dieser Tage die dritte Staffel beginnt und die mir wirklich eine große Freude bereitet hat, ist die Serie The Diplomat auf Netflix, diplomatische Beziehungen auf Deutsch.
Ah, okay.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein bisschen Politik, Außenpolitik irgendwie und nicht allzu spannend, nicht allzu aufregend, aber ein sehr tolles Duo, ein Ehepaar, das eigentlich in der Krise ist, Diplomaten-Ehepaar und die werden dann nach London versetzt, waren eigentlich immer in Brennpunktländern, Irak, Afghanistan, sind jetzt da in London, wissen nicht so richtig und decken jetzt da so eine Verschwörung auf. Der Hauptdarsteller ist Rufus Sewell, wenn man den so ausspricht, ein sehr, sehr guter Typ, finde ich, der mir auch aufgefallen ist schon mal in der Serie The Man in the High Castle, die ich mal zwei Staffeln sehr gern geguckt habe. Da war er dieser amerikanische Nazi, also dieser Obernazi in den USA, der dann irgendwann in der dritten Staffel versucht, das auch in Deutschland dann an die Macht zu kommen. Gute Grundidee ja auch übrigens Man in the High Castle. Ich bin dann aber auch ausgestiegen irgendwann. Also die Nazis haben den Krieg gewonnen und am USA ist Naziland und es gibt eben so Underground-Bewegungen und so. Fand ich auch nicht schlecht.
Nee, war auch gut, ja.
Ne. Gut, also, dann schnell noch eine Dystopie, die völlig unvermittelt eingestellt wurde von Netflix, hat damals einen großen Aufschrei gegeben, weil sie wirklich ganz toll ist und ohne Begründung einfach beendet und auch nie mehr aufgenommen, man hört nichts mehr. The Society hieß die Serie. Eine Staffel, eine Gruppe von Jugendlichen in einer Kleinstadt, die eines Morgens feststellt, dass alle Erwachsenen weg sind. Und alle Kinder, nur noch die Jugendlichen sind übrig und die müssen jetzt quasi eine neue Gesellschaft gründen. So, gleichzeitig rauskriegen, was ist passiert und gleichzeitig gucken, wie leben sie jetzt eigentlich zusammen. Und hochpolitisch, weil die einen streben eher Richtung Diktatur, die andere Richtung Demokratie. Manche wollen einfach nur die Sau rauslassen und Party machen. Und nicht schlecht, auch tatsächlich für die Schule. So ein paar ganz gute Grundideen. Die machen dann so Versammlungen eben in der Kirche und dann wird eben debattiert, wo geht's, wo soll's hingehen und so. Also habe ich auch schon mal was gemacht dazu im Unterricht irgendwie. Wie würdet ihr jetzt vorgehen eigentlich? Wie löst man das jetzt, wie das Zusammenleben funktioniert? Finde ich nicht schlecht. Society hat plötzlich aufgehört. Cliffhanger, Staffel 1, zack, einfach nicht weitergemacht.
Das möchte ich auch noch erwähnen, da habe ich nämlich auch noch sowas und das wurmt mich immer, wenn solche Testballone immer gestartet werden und dann sind die keine sofort keine Hype-Serien oder keine Massenschlager und dann werden die einfach wieder eingestellt. Dann hat man sich eine Staffel lang darauf eingestellt. Bei mir war das eine HBO-Serie, die irgendwann in den Nullerjahren mal lief. Flash Forward hieß die. So eine Science-Fiction-Mystery-Serie, auch gut besetzt, die mit Joseph Fiennes, ich weiß gar nicht, ob der mit Ralph Fiennes verwandt ist, der andere Fiennes, der nicht Voldemort ist. Und dann auch nur Dominic Monaghan auch dabei, also hier aus Lost und einer der Hobbits. Und es ging immer darum, dass die irgendwie so Flashes in die Zukunft hatten und dann irgendwie so darum, was führt dazu? Und dann waren das oft so ganz schlimme Sachen, die da passiert sind. Und dann gab es eben irgendwie auch einen Cliffhanger am Ende der ersten Staffel und dann ging es nicht weiter. Das ärgert mich bis heute, weil ich nicht weiß, was da jetzt eigentlich raus geworden ist aus diesen Flash-Forwards. Also ich glaube, das geht manchen so. Also war cool, die erste Staffel. Aber das ärgert mich immer. Aber gut, was soll man machen? Okay.
Dann machen wir da jetzt schnell noch eine Kategorie raus. Dann habe ich nämlich auch noch eine abgesetzte Serie, wo ich es doll bereue, nämlich Terra Nova hieß die.
Mhm. Nie
da ging es um so, da gab es auch nur eine Staffel. Der Plot war irgendwie so, die Menschheit hat festgestellt, jo, haben wir geschafft, Planet haben wir ausreichend kaputt gemacht. Aber ist ja gar kein Problem, weil wir haben auch Zeitreisen erfunden. Also reisen wir einfach zurück. Nicht, um irgendwas besser zu machen, sondern wir reisen einfach zurück zu den Dinosauriern und fangen nochmal von vorne an, weil das ist ja alles cool. Das ist so der Plot und dann reisen die halt zurück in die Steinzeit, Jura oder wie das da heißt, keine Ahnung, halt mit Dinosauriern und aber halt mit krasser, mit moderner Technik und so und domestizieren die dann da halt auch so halbwegs und so weiter und so fort und dann ist aber auch noch so ein Mystery-Plot, weil man dann auch immer wieder nochmal so in die Zukunft sozusagen springt und feststellt, dass das wie üblich bei solchen Serien, dass die Firma, die das entwickelt hat, da gar nicht ganz so nett ist.
Mhm, ja.
Aber was da wirklich los ist, weiß ich halt nicht, weil nach einer Staffel abgesetzt.
Ja.
Dann habe ich noch kurz eine Dystopie. Ein ganz seltsames Schicksal hat diese Serie, weil die bei keinem bekannten Streaming-Anbieter jemals gelaufen ist, obwohl sie hochkarätig besetzt ist mit Matt Dillon und Juliette Lewis. Die Serie heißt Wayward Pines und ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich weiß, dass ich sie illegal mir irgendwie beschafft habe und dass ich sie sonst nie gesehen hätte und dass mir auch, ich weiß nicht, es gab einen Moment, wo ich von dieser Serie was gelesen habe. Ich fand sie Wahnsinn, habe aber nie mehr irgendwas gehört. Ich glaube, es gab auch keine zweite Staffel, ich weiß es nicht. Ich verstehe die Welt nicht mehr, wie diese grandiose Serie derartig untergehen konnte. Es geht um einen Agenten, der sich plötzlich, er weiß nicht wie, bei einer Verfolgung das Bewusstsein verliert, wieder zu sich kommt und irgendwo ganz anders aufwacht, nämlich in einer Kleinstadt, die offensichtlich von der Außenwelt abgeriegelt ist mit seltsamen Regeln und Ritualen, die er nicht ganz versteht. Und er versucht jetzt in diese Welt da sich zurechtzufinden. Und die Auflösung kommt in der Hälfte der ersten Staffel, nämlich in Episode 6 erfährt er, dass er tausende Jahre in der Zukunft gelandet ist und dass diese Kleinstadt bewahrt wurde auf einem völlig zerstörten Planeten ansonsten. Außen sind lauter Gefahren und Monster und so weiter, irgendwelche Mutationen und diese Kleinstadt versucht halt da zu überleben und irgendein verrückter Professor hat eben Menschen gerettet in die Zukunft quasi, damit die Erde weiter bestehen kann in dieser Kleinstadt. Das ist aber in Episode 6 schon die Auflösung und dann geht's aber nochmal 6 Episoden weiter, wie eben jetzt mit diesem Problem oder mit dieser Erkenntnis umgegangen wird irgendwie. Und Matt Dillon ist die Hauptfigur, mit der wir da eben mitleiden. Ich fand es eine ganz, ganz großartige Serie. Es hört sich so ein bisschen quatschig an, aber es ist wirklich so, es hatte eine Menge toller Ideen, finde ich, und war spannend. Und Wayward Pines, nie irgendwas mehr gehört davon, keine Ahnung, die fiel mir aber noch ein und die wollte ich noch erwähnt haben, weil sie zu Unrecht in der Versenkung verschwunden ist, finde ich.
Apropos zu Unrecht in der Versenkung verschwunden. Ich möchte noch an der Stelle einmal eine Sache noch erwähnen oder ergänzen. Wir haben in der ersten Folge sehr intensiv auch über Dexter gesprochen und da haben wir über die New Blood-Serie auch, also die New Blood-Staffel auch gesprochen, dass die nicht so gut war, dass dir die Mark auch nicht so gut gefallen hat. Nee. Ich habe jetzt die neueste Staffel, Wiedererwachen, Resurrection, durchgeschaut. Habe ich extra noch, ich hatte noch bis zum 1. Oktober hatte ich noch Paramount Plus und habe mir das dann noch mal irgendwie so reingebinged.
Ja.
Und ich muss sagen, gefällt mir gut, die Staffel.
Okay.
Also
ja, sehr gut.
Sehr gut, wieder ähnlich wie früher, viele neue, viele Bezüge auch zu früher, aber spielt nicht in Miami, sondern in New York. Mhm. Und der Sohn kommt auch wieder vor, hat auch eine wichtige Rolle, aber es geht halt auch wieder viel um irgendwie das, was Dexter so macht. So. Und das ist auch kein Spoiler, weil es kommt irgendwie schon in Folge 2 oder so. Es geht um einen Club an Serienkillern. Und die so ein Milliardär so um sich schart. Und da fühlt sich der Dexter natürlich super, ne? Dass er da, der versucht da so reinzukommen und die nach und nach alle so wegzukillen. So. Und das Star-Aufgebot ist einfach riesig. Also David Sayes ist wieder als Batista dabei. Dann dieser David Dastmalchian, den kennt man aus manchen Filmen und so. Der sieht so ein bisschen aus wie Rod Gonzalez von den Ärzten. So, dann ist dabei Kristen Ritter, Neil Patrick Harris, also Barney. Dann Peter Dinklage oder wie man auf Englisch sagt, Peter Dinklage, aber ich sage mal Peter Dinklage, weil das hier in der Nähe von Osnabrück ist. Und und ganz zum Schluss Uma Thurman.
Einfach. Ach was, ja. Wahnsinn.
Also, ja. Und fand ich sehr spannend und schöne 10 Folgen kann man sich gut geben. So,
diese Serie hat
Ehrenrettung.
Diese Serie hat immer schon mit erstaunlichen Besetzungsentscheidungen aufgewartet. Da waren ja plötzlich Julia Stiles dann dabei, dann Charlotte Rampling am Schluss noch, dann der Bruder von Bill, Kill Bill Carradine, Keith Carradine hieß der, glaube ich. Also die haben immer wieder Leute und natürlich den fantastischen John Lithgow, der sowieso einer der ganz, ganz, ganz Großen ist, spielt jetzt Dumbledore, glaube ich, in der neuen Harry Potter Serie. Die haben wirklich in jeder Staffel irgendwie ganz tolle Leute vorgezaubert.
Ja.
Also, ja, dann gucke ich mir doch das mal an, weil ich muss über Dexter an anderer Stelle noch mal reden.
Gut.
Ich deute jetzt schon mal an. Okay.
Okay.
Wie sehr schön. Dann, was machen wir denn die erste Kategorie? Vielleicht nicht gerade also mit dem
Science Fiction.
Also Science Fiction, ja, machen wir Science Fiction. Okay, legt los.
Also da könnte ich jetzt natürlich problemlos per Star Trek ins Schwadronieren geraten, aber davon will ich jetzt tatsächlich Abstand nehmen wollen, weil also ich habe ja schon gesagt, also Voyager als meine erste Seherfahrung und für mich für immer die beste Star Trek-Serie, dann würde ich sagen, DS9, und dann praktisch chronologisch rückwärts, also dann DS9, dann Next Generation, dann Classic Series und alles nach Voyager behandle ich dann später bei Serien, die bei mir nicht funktionieren.
Auch so Ableger und so, Picard und das alles. Ja, okay.
Ja.
Haben wir alles auch schon mal besprochen, auch bei Lehrersprechtag immer mal wieder und Picard, ja, war auch, fanden wir okay, ne?
Was ist mit des ganzen Star Wars-Serien?
Habe ich hier auch als ein Batzen aufgeschrieben, also muss man, glaube ich, auch erwähnen. Wobei man, wenn man das jetzt so in einem abfrühstückt, man, glaube ich, der Sache nicht so ganz gerecht wird, weil es da doch krasse Unterschiede in der Qualität der einzelnen Serien irgendwie gibt. Also Mandalorian fand ich am Anfang ziemlich gut, ging mir aber jetzt am Ende fast zu lang. Und dann gab es noch ein paar, die waren komisch. Und jetzt die allerletzte, zumindest die ich gesehen habe, war ja dieses The Acolyte.
Ist ja ganz gefloppt.
Genau, die fanden alle ganz, ganz schlimm. Die fand ich fast am besten. Aber ich muss auch sagen, also ich habe ja auch so ein Problem damit, dass so diese Prequels und Sequels und dass das so alles so abgehatet wird. Weil dann die Leute immer so tun, als wenn Star Wars so boah, es ist Star Wars. Ich so, ja, es ist am Ende ein Märchen, wo Leute mit Lichtschwertern kämpfen. Und ich will sehen, wie Leute mit Lichtschwertern kämpfen und sonst nix. Und da war auch in dieser Trilogie, die ist halt auch am Ende komplett wegromantisiert. Das ist kein besonders geiler Plot. Mhm. Das ist, weiß ich nicht, also das ist jetzt nicht großes Kino. Das sah einfach zu der Zeit überragend aus. Niemand hat sich jemals sowas getraut. Und jetzt kennt man halt alles. Mhm. Und deswegen will ich jetzt einfach sehen, wie coole Lichtschwerter-Sachen abgehen. Und in The Acolyte gehen coole Lichtschwerter-Sachen ab.
Ja, eben.
Und was Ahsoka ist mit dieser, auch. Ich, es gibt doch diese Kinderserie auch, noch mit Jude Law. Wie heißt die? Die
Skeleton Crew.
Ja, Skeleton Crew, genau.
Habe ich nicht gesehen, bin kein Kind. Und mein Kind ist noch nicht zu klein dafür. Und dann dachte ich, also ich habe da so
Wobei Kinderserie, sie ist auch ab 12 irgendwie. Also ich habe jetzt auch gedacht, ob es ein Einstieg sein könnte mit meinem Sohn irgendwie mal in die Star Wars, weil der Witz ist ja mit Star Wars, dass ja eigentlich, Kinder sind ja eigentlich immer zu klein für Star Wars, zumindest wenn man die Freigabe einigermaßen ernst nimmt.
Also ich habe tatsächlich hier, es gibt ja so für so richtig Kinder irgendwie, so Young Jedi oder so heißt die. Mhm.
Und dann halt die Clone Wars Serie, die Animationsserie und The Bad Batch und solche Sachen.
Ja, wobei, aber Clone Wars finde ich eigentlich stellenweise auch schon zu doll.
Ja, so. Und The Mandalorian ist zwar schön mit dem Grogu, der kommt auch gut bei Kindern an, kann ich aus Erfahrung sagen.
Aber der Rest,
aber halt der Rest ist halt auch voll brutal. Das kannst du halt auch Kindern nicht zeigen.
Nee, das
also
geht
zumindest nicht kleinen Kindern.
Ja,
also Mandalorian ist wohl, finde ich, dann auch so die beste der Serien, die bekommt jetzt ja auch einen Filmableger nächstes Jahr, Mandalorian und Grogu. Und dann gab es ja noch diese The Book of Boba Fett-Serie, die ist ja auch total.
Die fand ich ganz schlimm.
Die war ganz schlimm. Also, und das haben die, glaube ich, währenddessen auch gecheckt, weil ab Folge 8 oder so kommt dann einfach auch der Mandalorianer wieder dazu, weil sie gemerkt haben, oh, ohne den geht's wohl hier nicht. So, nur Boba Fett trägt das hier nicht. Genau. Okay. Und dann müssen wir dann natürlich am Ende über Andor sprechen, weil Andor ist ja,
die habe ich halt nicht gesehen,
ist dann wohl dann doch die beste Star Wars Serie, die es so gibt, zumindest das, wenn man so die Kritiken hört. Und die ist auch schon super intens. Also es geht da auch nicht in keiner einzigen Folge um Jedi, was ein bisschen schade ist. So. Es ist ja sozusagen die Prequel-Geschichte zu eben Episode 4 oder eben Rogue One. Und er geht also darum, wie eben dieser Cassian Andor zusammen mit anderen die Rebellion aufbaut. So. War ursprünglich mal auf 5 Staffeln angelegt, ist dann in 2 Staffeln abgefrühstückt worden und das reicht auch im Prinzip. Und ist top besetzt mit Stellan Skarsgård, Andy Serkis, Ben Mendelsohn, Forrest Whitaker. Wow. Also alles ganz, ganz tolle Leute dabei. Und es ist wirklich super spannend. Jedes Detail zählt, das habe ich in der letzten Folge auch gesagt, dass es eine Serie gibt, wo jedes Detail zählt und wo dieser Alarm, von dem du gesprochen hast, irgendwie ständig klingeln würde. Und das ist hier auch der Fall. Aber ich habe auch das Gefühl, ich bin für die Serie fast ein bisschen zu doof, weil man halt das so guckt, um sich berieseln zu lassen. Und da sind so viele Details drin, wo man merkt, oh, wenn ich nur einmal kurz die Gedanken schweifen lasse, dann ist vorbei. Gut gemacht und ganz toll. Und im Prinzip aber auch keine Sci-Fi-Serie, ne, sondern einfach ein ultra spannender Spionage-Thriller, so wie so eine Rebellion entsteht. Also sehr, sehr schön.
Okay. Ja, und das meine ich halt. Ne? Also so was Kompliziertes, in Anführungsstrichen, will ich ja den bei Star Wars nicht gucken. Also das ist genauso, wie viele ja sagen hier, Rogue One ist der beste Star Wars-Film. Also das ist vielleicht der beste Star Wars-Film, aber es ist halt vor allen Dingen kein Star Wars-Film.
Ja, ja.
Also genau. Da fängt es ja schon mal an.
Star Wars ist mit Macht und mit Lichtschwertern. So.
Genau. Ja.
Wobei ich habe den letztens dann auch nochmal, als dann Andor Staffel 2 durch war, habe ich dann im Anschluss auch Rogue One nochmal geguckt. Der ist auch schon super. Hm. Also ist schon ein toller Film. So.
Ja, ja.
Ja. Okay.
Habt ihr noch mehr Science Fiction? Weil ich habe bei Science Fiction wirklich gar nichts.
Martin?
Also eine Sache gibt es noch, aber da später vielleicht noch ein bisschen mehr
zu. Dann habe ich noch eine Serie, die ist ganz wichtig zu nennen und vielleicht möglicherweise die beste Serie 2025, Alien Earth. Läuft gerade bei Disney Plus und ist starker Tobak. Also spielt ja im Alien-Universum, ist, glaube ich, spielt in der Zeitleiste, der Timeline kurz vor dem ersten Alien-Film oder so. Ich weiß nicht, kenne mich mit diesen ganzen Kanon-Sachen nicht aus.
Keine
ist auch egal.
Hat die verstanden,
so,
dieses Timeline.
Hat ultra hohe Production-Values, sieht super aus, hat diesen coolen Retro-Futurismus, der mir bei Alien ja immer gut gefällt. Also also ursprünglich war das halt, weil man dachte, so sieht die Zukunft aus in den 70ern. Aber mittlerweile behalten die das halt trotzdem immer bei, auch bei diesem Alien Romulus-Film und so. Mit so dicke Knöpfe und so Röhrenbildschirme und so in dieser Zukunftswelt. Und ist auch gut besetzt. Timothy Olyphant, da haben wir ihn wieder, ist dabei. Und ja, es geht halt dann, wie der Name schon sagt, Alien Earth um eben die Erde. Und irgendwie kommt auch wieder kommen so ein paar Kreaturen, unter anderem das Xenomorph auf die Erde. Und es geht vor allem um diese fünf krassen Firmen, die unter sich die Welt aufgeteilt haben und denen es nur um Profit geht und eben Menschenleben völlig egal sind und so. Und dann geht es da um so Androiden, die menschliches Bewusstsein eingepflanzt bekommen haben, aber als Kinder, das ist irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es sind tolle Alien-Geschichte. So, mhm. Gibt auch eine Folge, die nur auf so einem Raumschiff spielt, sehr angelegt an den ersten Alien-Film. Und wenn man Alien mag, dann sollte man diese Serie auch gucken, finde ich. Mhm.
Okay, dann muss ich das machen.
Ja.
Notiert.
Das ist eigentlich auch, diese drei Folgen sind ja auch in erster Linie nur dafür da, um die eigene Watchlist noch mal ein bisschen zu updaten. Oder? Ich schreibe nämlich auch so viel.
Ja, klar, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Kategorie Superhelden ist damit verwandt vielleicht auch noch. Machen wir die noch? Was habt ihr da? Gab es auch einiges in den letzten Jahren. Auch, legt mal los, was ihr habt.
Martin, mach mal.
Ja, also ich habe das jetzt hier so unter Fantasy so mit einsortiert. Und da, ich meine, da ist es jetzt so ein bisschen die Star Wars Problematik. Ne? Also wir können jetzt hier nicht jede einzelne Marvel Serie diskutieren, weil dann machen wir daraus, ja, mache ich daraus eine Staffel. Da ist auch viel nicht so gut, kann man einfach sagen. Mhm. Oder es ist im Prinzip wie Marvel Filme. Viele sind ganz okay. Also tut keinem weh, da zu gucken, aber hast du auch nicht, wo du denkst, wow. Mhm. Ein paar sind wirklich gar nicht gut. Also hier Echo hat mir gar nicht gefallen. Dann die Hälfte dieser Defenders-Sachen von Netflix. Also Daredevil war noch ganz cool, aber hier Iron Fist und so, das war der letzte Murks. Und von den echten Marvel-Serien muss man meiner Meinung nach zwei herausheben, die wirklich gut waren, und eine, die sehr schlechte Kritiken gekriegt hat, die ich aber sehr gut fand, deswegen. Also die wahrscheinlich beste auf jeden Fall Loki. Ja. Wie bei allem da, also wenn du da nicht drin bist im Universum, brauchst du da gar nicht erst mit anfangen. Also gerade bei Loki musst du wirklich vorher Marvel studiert haben, um da irgendwie mitzukommen, aber der ist halt, also das ist auch super besetzt, also mit der Loki-Schauspieler.
Loki, weiß nicht, wie er heißt. Alex, weißt du?
Tom Hiddleston.
Tom Hiddleston, genau. Und, ich und Namen. Der mit der Nase?
Owen Wilson.
Genau.
Oh, okay.
Ja, und die beiden, finde ich, haben eine super gute Chemie da zusammen, und da ist, also da geht auch abstruser Kram ab, plus so Fanservice, plus so Comic-Anleihen und Easter Eggs ohne Ende und so weiter und so fort. Also das ist wirklich super. Und zum Ende hin ja auch einfach super tragisch.
Das Ende geht richtig ab. Ja, also das Ende ist krass. Also
für so eine Marvel-Serie kommt das so auf einmal um die Ecke. So, wow.
Ja.
Ja, okay, alles klar. Und dann die nächste, die auch noch super ist und vor allen Dingen auch hier zu unserem Thema ganz gut passt, ist WandaVision.
Ja.
Weil die vor allen Dingen so in der ersten Hälfte im Prinzip so ein Schweinsgalopp durch die Sitcom-Kultur Amerikas macht. Mhm. Also angefangen in den 50ern irgendwie so. Die erste Folge ist auch einfach in schwarz-weiß.
Vor einem Live-Publikum und gefilmt.
Mhm. Ja. Ja, toll.
Also, und dann bis in die 90er und so. Und dann zwei, die nicht gut abgeschnitten haben, die mir aber sehr gut gefallen haben. Einmal Agatha All Night Long, also diese Hexe aus WandaVision. Mhm. Fand ich eigentlich sehr amüsant. Und richtig gut fand ich She-Hulk. Und die ist richtig kaputt gemacht worden.
Stimmt, ja. Und das hab sogar ich mitgekriegt.
Ja, und das war so witzig. Das, also, das ich weiß nicht genau, was das Problem mit den Leuten war, wo ich mir, also ja, oft kommen die ja so, ja, das kann ich ja nicht ernst nehmen. Und da denke ich mir so,
Leute, das ihr war wisst doch aber wieder schon, so ein, so ein Ding irgendwie wie bei diesem Ghostbusters mit dem Frauencast. Irgendwie, das ist doch wieder so ein toxisches Ding, oder? Dass das schon mal gar nicht sein darf, ja, schon mal prinzipiell, dass das eine, jetzt eine Frau ist, irgendwie Hulk und so.
Ja, aber das ist ja eine etablierte Comicfigur. Ja. Das haben die sich ja sich jetzt nicht aus Wokeness-Gründen ausgedacht, so nach dem Motto. Und ich meine, und natürlich sind da so Gags dann drin, die darauf basieren. Ja. Ne? Also irgendwie so mein Lieblingsgag ist irgendwie, sie ist ja die Cousine vom echten Hulk, in Anführungsstrichen, oder irgendwie so. Und als sie das dann auch, dann kriegt sie, glaube ich, irgendwie eine Bluttransfusion von ihm, weil sie irgendeine Krankheit hat, und dann dadurch wird sie dann halt auch zum Hulk, bla bla bla. Und er trainiert sie dann, damit, er ist schon dieser, der sich unter Kontrolle habende Hulk sozusagen, und er trainiert sie dann, damit sie sozusagen seinen Leidensweg nicht durchschreiten muss. Und er hat da ja 15 Jahre für gebraucht, und sie lernt das halt irgendwie so in einer Woche, so nach dem Motto. Und die Resolution ist so, ja, Frauen sind halt in der Lage, mit ihren Gefühlen umzugehen. Deswegen so ein Stress ist das nicht. Ne? So nach dem Motto, reg dich halt einfach nicht so doll auf.
Vielleicht ist die Serie zu schlau für das
Publikum. Ja, am Ende geht es ja voll. Nein, überhaupt nicht. Am Ende wird ja noch voll die vierte Wand gebrochen und so. Das ist ja auch.
Ja, aber richtig cool. Aber so cool wird die gebrochen. Ja. Also, es ist wirklich.
Also, sie
wirklich,
bricht ja also wirklich die vierte Wand. Also.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das ist super. Das klingt gut. Das gucke ich mir an.
Ja.
Okay.
Im Mittelteil ist da tatsächlich manchmal so ein bisschen, aber ich finde, da ist richtig viel Frisches, Neues drin und muss man sich einfach drauf einlassen.
Ich finde auch, Marvel-Serien dürfen auch mal albern sein. Das ist auch nicht.
Ja.
Ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, dass ich diese alten Defenders-Sachen gar nicht so schlecht fand. Vor allem eben Daredevil ist halt super. Da gab es jetzt ja auch eine neue Staffel und der Charlie Cox, ich finde den super als Daredevil. Also es geht schon richtig ab. Ja. Das Tolle an dieser Serie, die gab es ja zuerst bei Netflix, war halt auch, weil sie so ungeschönt brutal war. Da gehört ja auch noch der Punisher damit dazu. Und es war halt, wo man dachte, okay, hier ist eine Marvel-Serie, aber nicht für Kinder und nicht für irgendwie ab 12 oder so, sondern ab 18. So, da gab es halt auf die Fresse und da ging es ab. Und ich möchte da auch nochmal Luke Cage erwähnen für Leute, die mit Musik irgendwie sich beschäftigen, weil es da sehr schön war, dass in jeder, das spielte immer in so einem Musikclub auch, eben in Harlem, also viel mit so People of Color halt. Und da gab es in jeder Folge einen Song, der irgendwie auch gespielt wurde. Es war immer ein sehr schönes Event so. Und Jessica Jones fand ich auch super. Also auch hier nochmal Kristen Ritter.
Ja, aber auch nur erste Staffel, zweite Staffel.
Ja, okay. Stimmt, da gab es mehr.
Ich bin
aber
ganz froh, dass du Daredevil erwähnt hast. Die habe ich nämlich auch geguckt und habe sie auch sehr, sehr, sehr gern geguckt. Was mir auch noch ausgezeichnet gefallen hat, ist der Bösewicht in Daredevil. Dieser Kingpin. Fisk, oder wie heißt er?
Ja, Kingpin.
Gespielt von Vincent D'Onofrio. Der ist mir in einer anderen Serie dann auch nochmal aufgefallen, ohne dass ich wusste, dass es der gleiche Schauspieler ist. Irgendwie, ich dachte, unabhängig davon, das ist ein geiler Typ. Und dann fällt mir erst, ach, das ist der aus Daredevil. Super. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und was mir bei Daredevil auch gefallen hat, ist, dass das ja eigentlich erstmal ein normaler Typ ist. Also da ist nichts Übersinnliches dabei, nichts Übermenschliches. Der ist halt gut, hat halt gut trainiert und ein paar gute Instinkte, aber er ist kein Mutant oder kein Monster oder so. Und er kriegt halt auch richtig auf die Fresse immer irgendwie. Das hat mir so am Anfang eigentlich, das finde ich jetzt mal irgendwie gut, so, dass man wirklich mitleidet mit dem auch, bis er dann mal gut genug ist, dass er nicht ständig irgendwie aufs Maul kriegt mit seinem albernen Anzug am Anfang auch noch und so. Fand ich super, hat mir gut gefallen.
Und auch die unfassbar krass und unfassbar krass auch gefilmt teilweise, auch in der ersten Folge der neuen Staffel davon fiel mir auf, wie oft die mit so One-Shots arbeiten. Und das gefällt mir immer sehr gut. Ne? Also so One-Takes. Was wirklich so eine ganze Prügelszene durch ein ganzes Haus ein einziger Schnitt ist. Und das muss ja so krass choreografiert sein, wenn auch im Hintergrund was passiert, wenn da noch einer durch die Tür läuft und so. Und am Ende geht das wirklich das ganze Treppenhaus hoch und so. Da kann ja ist ja kein Raum für Fehler oder so. Und das finde ich immer cool, wenn das in Serien oder in Filmen halt gezeigt wird. Und sieht man auch wieder, was für einen cinematischen Wert mittlerweile auch Serien so haben.
Ja, stimmt.
Vor allen Dingen, weil gerade diese schnell geschnittenen Kampfchoreos so aus den 2010ern bis 15ern, das kannst du dir ja nicht angucken. Da wirst du nach einer Minute, wird dir schlecht, dann kriegst du auch Krebs, dann checkst du nicht mehr, wer ist der Gute. Am besten auch in so einem Halbdunkel, alle haben irgendwas Schwarzes an, du so, hä?
Mit Strobo.
Was passiert da gerade?
Ja. Jetzt habe ich eine Superhelden-Serie, die ich hier extra rausstellen muss, weil es, finde ich, von allen, die ich kenne und gesehen habe, ich habe auch nicht viele gesehen, ich habe diese ganzen Batman-Serien alle nicht geguckt, Penguin, Gotham, wie sie alle heißen, Catwoman und was ist noch, oder Cat, ich weiß gar nicht, Batgirl. Was, ja, Catgirl und Batgirl und ich weiß nicht. Also ich habe nichts geguckt, es hat mich auch, ich bin auch irgendwann mal ausgestiegen aus den Superhelden. Und dann gab es plötzlich eine Serie, wo ich gedacht habe, so, das ist die Antwort für alle, die auch Superhelden mittlerweile scheiße finden oder denen dieses ganze Marvel DC aus dem Hals raushängt und dann kommt die Serie The Boys und die schlägt alles. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, aber wie schlau und also, gut und mitreißend und vollkommen absurd diese Serie ist und was für ein Riesenspaß.
Und satirisch, alles so aktuelle Themen auch aufgreifend immer wieder. Ja,
alles, politisch.
Was irgendwie so abgeht, auch politisch.
Ja. Und einer der geilsten Bösewichte aller Zeiten, finde ich. Also in der Liste der 5 tollsten Bösewichte muss Homelander auftauchen. Was für eine Hassfigur einfach.
Ja.
Und was für ein Schauspieler, von dem man noch nie gesehen hat und auch seither nie mehr, ich zumindest nicht. Und ich glaube, der ist auch verbrannt. Ich meine, der Mann kann doch nichts mehr spielen, oder? Der kann doch keinen Familienvater mehr spielen. Oder Ehemann. Oder so, absurd. Das geht nicht mehr, das ist durch.
Ja, Psychos kann der halt spielen, ne?
Ja, habe ich halt, aber ich glaube selbst das auch nicht mehr. Also, das ist wirklich. Nee. Ich habe es ja auch in meiner Kategorie die besten Serien, die nicht Top 5 sind, so weil ich die auch ein paar Mal schon in meiner Top 5 sozusagen hatte. Dann aber immer wieder rausgeflogen ist, weil sie ist ja noch nicht zu Ende.
Mhm.
Und ich habe ein bisschen so nach der letzten Staffel so ein bisschen Mixed Feelings für die letzte Staffel, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ja,
ich fürchte, da geht auch noch mal Legacy-mäßig ein bisschen was kaputt.
Das kann sein,
ich lasse mich gerne etwas aber Prämisse und sonst alles.
Auch wenn man auch erwähnen muss, eine Entdeckung irgendwie, der auch mir völlig unterm Radar war, ist hier, wie heißt der, Carl Urban? Also der in dieser Serie, vor allem wenn man sie auf Englisch schaut, eine euphorische Feier des Wortes Kant. so toll irgendwie. Allein den anzuschauen ist so ein Wahnsinnsspaß. Was für eine geile Figur.
Ja, und Huey, ne? Also hier der Jack Quaid. Der ist ja mittlerweile auch überall zu sehen, auch in Filmen und so. Spielt auch in der Star Trek Animationsserie Lower Decks, spielt ja auch eben eine Rolle. Und nee, also der ist auch mittlerweile in allen Filmen.
Ja, Sohn von Dennis Quaid und Meg Ryan.
Tatsächlich, ja. Ich habe mich gefragt, ob das wohl der Fall ist.
Ja,
ist so.
Ja, schön.
Darf ich kurz erwähnen?
Boys. Ja.
Also sind wir noch bei Boys oder?
Ja. Also, wie du willst. Ich bin fertig.
Da darf ich kurz erwähnen, dass ich Gotham sehr gut fand.
Ja, klar. Ich habe es einfach
geprügelt
nicht geguckt.
Zu werden, weil ich habe mir recht viel zu Gotham aufgeschrieben hier.
Ja, sag doch
ich
mal.
Finde, also, wir haben ja kurz auch über Superman gesprochen, ganz am Anfang, und dass der ja so ein ziemlich blöder Superheld ist. Batman ist halt schon mit der coolste Superheld.
Auf
so,
jeden Fall.
Und mir gefiel diese Batman-Prequel-Serie sehr gut. Ich weiß nicht, wie das Kanon ist und ich bin da auch nicht drin. Und mir ist es auch eigentlich oft egal. So, wenn das schön erzählt ist, dann habe ich kein Problem damit, dass da Sachen passieren, die eigentlich erst in der Batman-Lore passieren oder so. Ich fand es schön, dass Ben McKenzie wieder zu sehen war. Der war ja mein Held aus OC California. Der spielt ja den jungen Detective Gordon, der ja später der Commissioner Gordon wird. Dann David Mazouz ist auch ein ganz toller Schauspieler, der den Bruce Wayne spielt und halt wirklich in dieser Serie auch altert. So, das sieht man halt, weil die relativ lange geht und erst am Anfang dieser junge Bruce Wayne, dessen Eltern ermordet werden, ne? Wir kennen die Story mittlerweile schon aus dem Hals raushängen. Und die Serie spielt also alles zwischen dem Teil, wo seine Bruce Waynes Eltern ermordet werden, bis hin zu, wo er dann Batman wird. So. Und das ist schon toll. So.
Und es tauchen auch eben ja alle Figuren schon mal irgendwie so auf, oder? Das fand ich eigentlich auch interessant dabei. So. Ja.
Joker, Catwoman, Riddler, Pinguin und so, alle dabei.
Poison Ivy.
Ja, und das fand ich schon schön. Also wenn man gerade Batman mag und diese ganzen Sachen, dann freut man sich da auch, dass die da irgendwie alle auftreten und so. Und Achtung, Floskel, der wahre Protagonist ist die Stadt.
Toll.
Also, ich finde, Gotham City wird nirgendwo anders so gut dargestellt wie in dieser Serie. Auch viel besser als in den Nolan-Filmen, die ja sonst über alle Maßen erhaben sind. Aber Gotham City bei den Nolan-Filmen sieht einfach zu sehr aus nach New York. Und irgendwo bei The Dark Knight Rises ist ja einfach New York. Da wird ja gar nichts mehr eingebaut oder verändert. Und das machen die in der Serie wirklich schön. Da gibt es auch noch mal so einen eigenen Charme und einen eigenen Retro-Look und so, der mir ganz gut gefallen hat. Und das
ist
machen die
vielleicht ja das Tim Burton-Erbe, weil da ist ja Gotham auch einfach so eine Fantasy-Stadt auch. Zwar mit New York-Anleihen natürlich, aber das hat ja, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich da auch ein bisschen inspirieren lassen haben. Ich weiß es nicht genau, aber würde ich machen, wenn ich Gotham machen würde, würde ich bei Tim Burton nochmal gucken.
Ja.
Ich habe sie auch über lange Zeit geguckt und mir hat sie auch sehr gut gefallen, aber ich habe auch dann irgendwann aufgegeben. Also, weil wie viele Staffeln gibt es denn davon? 150 oder so? Also, das hat ja gar kein Ende genommen.
Ja.
Ja, und dann halt so, aber auch so diese klassischen Superhelden-Sachen so. Ah, hier, Charakter XY stirbt zum dritten Mal und nächste Staffel, kein Thema, da bin ich wieder.
Ja, der Joker-Typ, der tritt ständig auf, ja.
Ja. Und weiß ich nicht, also irgendwann, und also dann hat das auch so irgendwann dann noch eine siebte Wendung genommen, wo jeder dachte, ja komm, die nahtlos streichen, es hätte nichts verändert sozusagen, so, weil ich aber so einmal im Kreis drehst und so. Und ich habe es dann auch nicht zu Ende geguckt. Also es geht tatsächlich so lange, bis er wirklich das Kostüm anzieht oder
irgendwann kommt ein Zeitsprung, glaube ich, nochmal, wo er dann da weggeht. Okay. Ne? Der geht ja dann irgendwann da in die Verbannung oder ins Exil. Aber bis dahin ist der schon relativ erwachsen geworden. So, und es kommt auch irgendwann der Fox, wie heißt der, Lucius Fox oder so, dazu und so. Und es geht dann so lange, bis sich Detective Gordon Commissioner wird und sich dann auch ein Schnäuzer wachsen lässt am Ende. Und dann steht er halt wirklich am Ende dann auf dem Dach und jetzt geht's los. So. Ja. Und ganz kurz erwähnen, weil es einfach super ist und letztes Jahr alles weggebasht hat, wo wir gerade bei Gotham City sind, The Penguin. Also wir sind ja gerade so drüber weggegangen, aber Colin Farrell spielt den Pinguin, wie auch schon in dem The Batman-Film mit hier dem Vampir da.
Ja, weiß nicht, den ich übrigens den super fand. Robin, ich fand den super, Pattinson, den Film. Mir hat er wahnsinnig gut gefallen. Ja,
mir irgendwie nicht, aber mir gefällt Colin Farrell in dieser Pinguin-Serie, weil man kennt ihn ja gar nicht. Er ist ja komplett verunstaltet worden. Mhm. Und wer noch viel besser ist Christine Milioti. Also die spielt ja hier eine Falcone-Erbin oder Falconerin so. Und also hier die Mafia aus Gotham City. Und die ist ja so toll. Also Christine Milioti, die hat ihr Debüt als Mutter aus How I Met Your Mother. Und später kommt die auch noch mal in Black Mirror und so vor und so. Und die ist, ja, die spielt so toll. Das ist großartig. So. Mhm. Also das ist ja auch wieder HBO, glaube ich, oder so. Und eine ganz große Serienempfehlung. Auch einfach, auch wenn man Batman gar nicht so auf dem Schirm hat, kann man trotzdem gucken, halt, wie dieser Pinguin abgeht.
Okay, super. Ja, und dann sind wir
alles weitere von DC braucht man eigentlich nicht. Flash wäre am Anfang auch cool, war auch viel zu lang, viel zu dumm. Dann haben die da angefangen mit Flash, Legends of Tomorrow, Batgirl und Supergirl so Crossover-Folgen zu machen, was von der Idee her geil ist, aber das hieß dann auch, du musstest die anderen Folgen in den anderen Serien gucken und wenn du die Serie nicht geguckt hattest, musstest dann erstmal rausfinden, okay, in welcher Staffel ist das denn, weil die auch so nicht parallel angefangen haben und da war Kraut und Rüben, da musstest du so aus 5 Serien jeweils eine Folge gucken, um den Gesamtplot zu raffen und so.
Ja.
Also da haben die auch, also am Anfang dachte ich, okay, die DC, was sie im Kino nicht geregelt kriegen, kriegen sie in der Serie hin, weil die ja früher eigentlich mit so einem Serienuniversum angefangen haben als Marvel. Und die sind da aber auch, haben sich da völlig verrannt. Also viel zu viel gewollt, komplett vor die Wand gefahren.
Goodie. Ja, dann sind wir eigentlich ja schon mit einem Bein im Fantasy. Und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr mehr habt als ich, aber ich habe auch ein bisschen was. Legt mal los.
Ich habe noch eine Serie, die so vielleicht so ein bisschen der Verbindungspunkt zwischen den beiden Sachen ist, nämlich die Serie Grimm. Die lief von 2011 bis 2017 und es geht tatsächlich in dem Sinne um Grimm im Sinne von die Gebrüder Grimm. Und der Plot ist, Grimms, also die Familie der Grimms, sind so Monsterjäger, die die besondere Fähigkeit haben, dass sie so das wahre Gesicht von diesen Monstern sehen können. Und alles, was sozusagen in diesen Grimmschen Märchen irgendwie auftaucht, sind in Wirklichkeit so Hybridwesen, die für alle Menschen aussehen wie normale Menschen. Nur eben die Grimms können halt die wahre Gestalt oder das wahre Ich von denen sehen. Und die meisten von denen neigen halt auch dazu, irgendwelche psychopathischen Killer zu sein. Und das ist halt so eine Action-Mystery-Serie, die so alle möglichen Märchen-Tropes dann irgendwie so bedient. Und die hätte ich auch so ein bisschen bei Feelgood einsortieren können, weil die ist einfach sehr kurzweilig. Jetzt auch nichts Tolles, aber mir hat die, mir und meiner Freundin, wir haben die sehr gerne geguckt damals. Und ja, auch einen Tacken zu lang, aber von der Idee her einfach witzig.
Sag mal, wie heißt denn diese Serie? Da musste ich jetzt gerade dran denken. Die auch mit so Literaturfiguren irgendwie, mit Dorian Gray und so, dann die kommt vor. Ich glaube, Franka Potente hat da auch mal mitgespielt und Eva Green. Ach, die lief bei Amazon Prime vor ein paar Jahren. Muss ich nochmal gucken, wie hieß denn die?
Also es gibt einen Film, der heißt Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Nee, den meine ich nicht. Ich muss gleich mal gucken, mir fällt der Name.
Diese Once Upon a Time-Serie?
Once Upon a Time gibt's noch, ja. Genau.
Also die habe ich nicht gemeint, aber
das ja, aber auch mit so Märchenfiguren.
Ja. Also da kommt dann auch, glaube ich, ja. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, irgendwie lauter so.
Das ist Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, gibt's?
Nee, ich meine was anderes.
So eine Serie zu?
Ich guck mal parallel, während ihr gleich über Fantasy noch loslegt. Ich find's noch irgendwie. Ich weiß noch gar nicht, nach was ich gucken soll, aber ich find's.
Okay.
Ja.
Ja, dann. Ja. Alex, shoot.
Ja, ich hab das Gefühl, wenn ich jetzt einen Titel hier sage, dann nehme ich Leuten irgendwie hier die Top 5 weg. Deswegen weiß ich nicht.
Das Offensichtliche ist in meiner Top
5. Okay, das Offensichtliche ist in der Top 5, dann kommen wir da später zu. Was ist mit den Ringen der Macht?
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Ich habe die Serie, sie heißt Penny Dreadful. Dreadful. Mhm. Ja.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Ja. Genau. Gut, so, jetzt also Ringe der Macht.
Kommen wir zu den Ringen der Macht. Ja, ich habe die, fällt mir ja gerade ein, ich habe da gar nicht mehr so viel zu aufgeschrieben. Also die, auch schon wieder Prequel, ne? Es ist immer, wenn einem nichts mehr einfällt, was man irgendwie noch verserien soll aus irgendwelchen Film-Franchises, dann macht man Prequels. Oder wenn einem in den Filmen auch nichts mehr einfällt, macht man Prequels. Und bei den Ringen der Macht ist es ja auch so, also es spielt ja irgendwie, wer weiß wie viele Jahre vor vor den Ereignissen aus dem Herrn der Ringe. Wir haben da auch mal ein oder zwei Folgen drüber geredet bei Lehrersprechtag und so richtig über die Timeline sind wir uns auch nicht einig geworden. Aber auch da wieder großartig gefilmt. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Also so, ich glaube, wie war das? Die Serie hat 1 Milliarde gekostet oder so? Einfach? Das ist einfach unfassbar. Und dafür ist sie nicht so besonders gut angekommen. Also ich glaube, da hatte man sich ein bisschen mehr erwartet, auch was so den...
Die haben halt leider bei den Drehbuchautoren ein bisschen gespart.
Ja, ja.
Da hätten sie mal noch 1-2 Millionen investieren sollen.
Das kann vielleicht sein, genau. Es sind viele Plotholes und gerade beim Herrn der Ringe muss man halt, wer weiß wie, aufpassen, dass man da eben alle
nicht
irgendwie zufriedenstellt.
Nicht die Nerd-Rage auf sich zieht.
Genau, und man hat, glaube ich, dann irgendwie auch versucht, alle irgendwie zufriedenzustellen und damit irgendwie keinen zufriedengestellt. Einerseits eben die Leute, die Filme gut fanden, dann Leute, die wirklich jedes Detail auf jeder Seite, auf jeder Zeile von den Büchern kennen. Und man hat sehr viel rausgezogen. Einiges
das will verdreht. Man wahrscheinlich eine neue Generation irgendwie auch noch dafür interessieren. Das ist natürlich auch
genau,
ein brutales
auch.
Unterfangen, glaube ich.
Also ja, mir hat es ja ganz gut gefallen. Und, ich war ganz gut unterhalten.
Und es gab einen schwarzen Elben. Das war ja.
Ach stimmt,
oh, das
die
war
Geschichte.
Ja auch noch so ein Ding. Ja. Ja,
das,
ja, ja,
das, ja, ja. Und eine schwarze Zwergin.
Das, ja, ja, ohne Bart. Ja, Mist. Nein.
Ja, dann geht's nicht.
Bin ich raus. Hallo.
Stimmt, das war natürlich
meine ausgedachten Fantasy-Rassen. Da habe ich aber ganz klare Vorstellungen, wie die auszusehen.
Ja, ja, ja. Stimmt, das war auch noch. Ach Gott, man kann ja auch nichts mehr. Nee. Aber
Internet.
Aber später in der zweiten Staffel, wie dann irgendwie Sauron irgendwie sich da die Ringe schmieden lässt und der ist ja immer in Verwandlung und immer in Verkleidung sozusagen und zeckt sich da rein bei diesem Celebrimbor, diesem Ringemacher. Ich fand das schon sehr, sehr spannend, wie der den da manipuliert und immer dazu bringt, irgendwie die Ringe dazu schmieden und so und der das gar nicht merkt, wie er da von dem Sauron da manipuliert wird. Und auch, ja, Galadriel das nicht merkt und sich ja mehr oder weniger noch in den verliebt oder so, oder wie ist das gewesen? Auf jeden Fall, ich fand's das schon ganz toll. Und auch da wieder, wenn man nicht zu sehr in dem Kanon drin ist, ist vielleicht nicht schlecht. So. Also ich habe den Herr der Ringe gelesen, ich habe die Filme 1000 Mal gesehen und ich konnte das jetzt ganz gut gucken. So.
Ja. Was ist denn mit diesem, das Rad der Zeit, habt ihr das gesehen? Oder sprecht ihr darüber? Das war doch auch noch immer irgend so eine Amazon-Serie in der Richtung, ja, Herr der Ringe irgendwie. Aber ich,
da habe ich, glaube ich, auch mal ein paar Folgen von gesehen und das hat mich irgendwie auch gar nicht gecatcht. Das ist ja, glaube ich, auch so eine richtig große und bekannte Fantasy-Buchreihe, wenn mich nicht alles täuscht, die ich aber auch nicht gelesen habe. Okay. Und das sind irgendwie auch schon wieder so 8 plus Romane. Da dachte ich schon so, oh ja, das wird hier schon wieder irgend so ein, entweder wird es abgesetzt oder so ein 12-Staffel-Projekt. Da bin ich jetzt nicht in Stimmung für.
Das Problem ist, ich bin auch seit ich irgendwie 14 war nicht mehr so der größte Fantasy-Fan mehr. So. Also ich fand den Herr der Ringe damals toll und so, aber hab das jetzt, also ich lese jetzt keine Fantasy-Romane mehr. So, letztens habe ich noch der Name des Windes gelesen von Patrick Rothfuss, das fand ich sehr schön, da haben wir, aber ansonsten ist das gar nicht mehr mein Genre so. Und ich finde es auch ehrlich gesagt, der Markt wird ja gerade von Fantasy-Büchern überschwemmt. Ja. Es ist ja jedes Buch, was irgendwer meint, schreiben zu können, ist ja ein Fantasy-Buch.
Und ja, mich ödet es mittlerweile auch ein bisschen an,
ja, muss ich sagen. Sehr.
Ich habe auch noch eine Fantasy-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ich habe auch noch zwei.
Es ist eine Vampir-Serie für Erwachsene. True Blood. War auch in den frühen 2010ern. Ganz, ganz, ganz tolle, schlaue Serie mit, also die ersten zwei Staffeln fulminant, fällt dann ein bisschen ab und wird dann aber hinten raus auch nochmal richtig toll. Die Prämisse ist, das ganze Ding spielt in den Südstaaten der USA und Vampire sind einfach eine Minderheit, ja, die einfach existiert, parallel zu allem anderen. Und man hat sie so weit domestiziert, dass sie also keine Menschen mehr anfallen, sondern dass sie sich ernähren von so einem Surrogat, True Blood eben, so ein künstlich hergestellter Blutersatz. Und es gibt aber natürlich auch so, sie werden ansonsten diskriminiert, können natürlich auch nur nachts leben und so weiter, werden aber schon auch als sehr cool angesehen. So sind, also es ist eine sehr faszinierende Minderheit, aber man versucht sie eben auch klein zu halten, zumal es auch immer wieder Bestrebungen gibt in der Vampir-Community eben doch eine Revolution herbeizuführen. Da gibt es einen sehr sinistren Vampir, gespielt von Alexander Skarsgård, der da zum ersten Mal auftaucht der ja seither ja eine Riesenkarriere gemacht hat. Es gibt ungefähr 10-12 Hauptfiguren, es kommen dann auch immer mehr dazu, teilweise eben Vampire, teilweise keine Vampire, die eben jetzt mit diesen Vampiren begegnen. Das ganze Ding ist schon auch politisch, also schon auch sehr metaphorisch, von Alan Ball entwickelt, der American Beauty das Drehbuch damals geschrieben hat und Regie geführt hat. Also es geht schon auch um, ja, dann Homosexualität ist drin irgendwie, so weiter, Gender-Fragen und eben dann auch dieser Umgang mit dieser Minderheit eben. Das Ding ist ultra brutal auch teilweise irgendwie, total abgefahren, wahnsinnig faszinierend, ein unfassbar toller Soundtrack. Ich habe wahnsinnig viele Lieder entdeckt durch diese Serie, gerade so im Bereich ja, Blues, Folk, düstere Country, Amerikaner, so sehr, sehr faszinierend. Es tauchen dann in den zunehmenden Staffeln dann irgendwie auch ganz faszinierende Figuren immer mal noch auf, die sie da aus dem Hut holen. Es wird ein bisschen abgefahren irgendwann, weil dann noch Werwölfe dazukommen und alle möglichen aus dem Nahen Osten bringen sie noch irgendwelche Fantasy-Figuren aus dem Irakkrieg mit und so. So alles so Legenden Figuren dann eben auch aus der Bibel und aus allen möglichen Kulturen. Dann wird es ein bisschen abgefahren, aber gegen Ende kriegen sie echt nochmal die Kurve. Ganz tolle Serie und auch eine dieser Serien, wo man beim Vorspann schon weiß, allein der Vorspann war für mich schon so, schaue ich. Weiß ich jetzt, muss ich, also gibt keinen Weg, da muss ich schauen und zwar mehrere Staffeln direkt jetzt.
Ich habe noch zwei, über die ich kurz sprechen möchte. Ich tippe auf alleine. Die eine ist die One Piece Realverfilmung auf Netflix, von der es jetzt eine Staffel gab. Nächstes Jahr kommt die zweite und die dritte ist auch schon angekündigt. Also eins wahrscheinlich ja so vielleicht das erfolgreichste Anime überhaupt irgendwie. Also läuft, glaube ich, auch immer noch. Also ist irgendwie so keine Ahnung, so mit Dragon Ball, glaube ich, so die All-Time-Top-Notch-Anime-Serie, wo es halt so um Piraten geht, die auch alle oder viele so Superkräfte haben. Und da ist halt so eine Netflix-Serie zu rausgekommen, so eine Realverfilmung. Und die haben ja schon öfter mal so Anleihen gemacht, meistens mit so Filmen. Also irgendwie so Death Note gibt's und Full Metal Alchemist. Also die haben so diverse bekannte Animes genommen und da so Realverfilmungssachen rausgemacht, die meistens gerade so bei den Kennern des Originalmaterials irgendwie eher sehr schlecht weggekommen sind. Ich persönlich fand die aber immer alle ganz unterhaltsam, weil so Anime ist mir häufig dann doch zu doll irgendwie so. Und diese Filme nehmen das halt so ein bisschen raus. Aber häufig sind das ja, also finde ich zumindest so diese Grundprämissen von diesen Animes sind irgendwie immer ganz cool und so auch hier bei One Piece. Und die Serie wiederum ist aber tatsächlich selbst von den, also hier, ich habe einen guten Freund, der ist wirklich One Piece Ultra. Also der hat irgendwie so alles geguckt und das kann man mittlerweile auch nur auf Japanisch mit englischem Untertitel gucken, weil es keine deutschen Übersetzungen mehr gibt und so weiter und so fort. Und der zieht sich das da alles rein und ist eine absolute Maschine. Und selbst der hat gesagt, die Netflix-Serie ist ganz gut. Und ich glaube, das ist praktisch 5 Sterne plus in der Sprache. Mhm. Also die würde ich wirklich empfehlen, die ist wirklich sehr unterhaltsam und sieht auch gut aus. Das ist das eine. Und das andere, wo wir jetzt gerade über Fantasy gesprochen haben und dass das einem ja auch alles so ein bisschen auf den Keks geht, dem möchte ich praktisch die The Boys-Variante von Fantasy-Serien empfehlen. Nämlich Ex Machina heißt die. Und das ist eine Zeichentrickserie. Und die basiert darauf, dass irgendwann mal Dungeons & Dragons einen unglaublichen Hype in den letzten Jahren bekommen hat, weil es auf Twitch eine Dungeons & Dragons-Gruppe gibt, die da heißt Critical Role, und die ihre Dungeons & Dragons-Rollenspielrunden praktisch gefilmt und live gestreamt haben. Und das sind aber halt fast alles so Voice-Actor-Typen aus Amerika. Das heißt, das klingt alles mega cool. Und die sind immer, wenn die so in Character sind, dann so mit Stimmen verstellen und keine Ahnung was. Und praktisch eine Geschichte, die da gespielt haben, ist in dieser Zeichentrickserie verfilmt. Und das ist aber halt so Fantasy-Rollenspiel-Tropes, alles auf Satire und auf 12 gedreht und auch unglaublich brutal, unglaublich drüber sexistisch und so, aber so auf, also keine Ahnung, kann man kaum in Worte fassen. Und gerade wenn man so ein bisschen sich so mit diesem Rollenspielkram und so auch auskennt, dann halt auch nochmal mit so Spitzen, die man dann halt noch so ein bisschen besser versteht. Und aber, eben weil das halt ein wirklich spannend erzähltes Abenteuer damals war, ist die Geschichte halt auch mega episch und cool. Also kann man sich mal dran trauen. Auf Amazon gibt's die.
Okay.
Gut.
Wie ist denn dieser Zeichentrickstil? Kann man sich den gut angucken?
So klassisch amerikanischer Zeichentrick.
Weil irgendwie gibt es jetzt so neue Dings, so teilweise so Serien, die auch hier wie dieses Spider-Verse-Ding, die so abgehackt sind. Nein, das kann ich nicht gucken. Das geht gar nicht.
Das ist wie normaler Zeichentrick.
Okay, wie normaler Zeichentrick. So, der gute alte Zeichentrick. So.
Ja. Gut. Ja, dann haben wir, sind wir mit Fantasy eigentlich, dachte ich, das wird episch, aber waren wir relativ schnell durch, oder?
Ja, ich habe da noch gleich an anderen Stellen komme ich nochmal.
Okay, alles klar, gut. Vielleicht eine kleine Mini-Kategorie, Musikserien, habe ich drei. Würde ich ganz gern ganz kurz was sagen dazu. Die eine haben wir öfter schon in Pop und Pubertät erwähnt, wenn es um die Sex Pistols ging. Eine Serie, die mir die Sex Pistols und die Zeit in England der späten 70er Jahre nahegebracht hat, wie wenig bisher. Die Serie Pistol, basierend auf der Autobiografie von Mick Jones. Ganz toll dargestellt, Malcolm McLaren, und zwar von diesem Schauspieler, der in dem Film tatsächlich Liebe diesen Jungen, den Sohn von Liam Neeson, spielt, der dann Schlagzeug spielt am Ende. Der spielt wirklich eine wunderbare Performance da für Malcolm McLaren als manipulativen Manager Sex Pistols, und auch alle anderen, auch die Musiker, wirklich ganz toll dargestellt. Und auch dieses Dilemma Punk, das von Anfang an eigentlich ein kommerzielles Produkt war, und dieser Widerspruch eben, was das Ideal angeht und dann aber die Realität, und dann eben dieser legendäre Auftritt in San Francisco, der letzte Auftritt der Sex Pistols, wo Johnny Rotten ja dann irgendwie fragt, am Boden liegend ins Mikro, ever had the feeling you've been cheated, irgendwie ins Publikum, und dann von der Bühne geht, und das war's mit den Sex Pistols. Und also, das ist wirklich ganz, ganz, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ganz tolle Serie von Danny Boyle inszeniert, der ja Slumdog Millionär und Trainspotting und so weiter, Yesterday, große Filme. Dann Daisy Jones and the Six, schöne Amazon-Serie über so eine Riesenband in den späten 70ern, angelehnt an Fleetwood Mac. Und dann noch eine Serie, da habe ich vor kurzem das Beiwort Schmonzette im Musikexpress gelesen, Country Schmonzette. Fand ich empörend, weil mir die Serie sehr gut gefallen hat. Nashville, 6 Staffeln, spielt natürlich in Nashville in der Country-Szene. Es geht um einen Superstar, gespielt von Connie Britton, die ich ganz toll finde, an anderer Stelle nochmal mehr über sie. Und so ein Nachwuchsduo, das so ein bisschen edgigeren Country-Folk spielt irgendwie, mit bisschen mehr Drive. Und es hat so ein bisschen was Soapiges natürlich irgendwie, aber es geht sehr, sehr, sehr nah dran, glaube ich, so an der Musikindustrie, der Musikszene, gerade dann auch mit dem Aufkommen von Social Media und so weiter, wie sich das ändert. Ich fand es schlau erzählt. Tolle Figuren, tolle Charaktere. Der zynische Ex, die große Hoffnung, die es dann doch nicht ganz geschafft hat, mittlerweile Alkoholiker wurde und dann doch nochmal ein Comeback versucht irgendwie. Die Nachwuchs, die sich jetzt da alles erhoffen und auf die große Karriere hoffen. Dann dieser Country-Star, die 2 sehr talentierte Töchter hat, die sie am liebsten eigentlich weghaben möchte aus der Musikszene, dass sie bloß nichts damit zu tun haben, die aber natürlich auch wollen, weil sie wahnsinnig talentiert sind. Und so, und irgendwie gute Figuren und dazu ein bisschen Privatleben und Eifersucht und irgendwie tolle Musikperformances auch. Ganze Soundtrack ist geschrieben, muss ich gleich nochmal gucken, von diesem Typen, der immer die Soundtracks schreibt, wenn es um Country und Amerikaner und so weiter geht. Ich recherchiere gerade mal den Namen noch schnell. Ein Name, den man immer liest, wenn es um diese Art von Musik geht, aber der mir gerade entfallen ist. Das waren die 3 Musikserien.
Okay, sehr schön. Ja. Finde ich auch wichtig, dass in Pop und Pubertät auch noch mal ein bisschen Musik erwähnt wird. Genau.
Dann hätte ich noch eine kleine Kategorie, ich weiß nicht, ob ihr da was habt, Serien, die auf wahren Begebenheiten basieren. Mhm. Habt ihr da was?
Ja.
Anderthalb, okay. Habe ich da.
Legt los.
Ich habe 3, aber ich habe 2,5. Okay. So.
Dann.
Die eine habe ich nur dazu geschrieben, weil ich gerne 3 gehabt hätte. Deswegen möchte ich die ganz kurz erwähnen. The Last Kingdom ist eine historische Serie, basiert also quasi auf wahren Begebenheiten. Es geht in das frühe Mittelalter in eben England, diese verschiedenen Königreiche, die es da noch gibt, und mit Esel Flat und wie sie alle heißen, hier Marc als Englischlehrer kennt sich da vielleicht noch besser aus, Wikinger, und es geht um einen Typen, der eben eigentlich bei den, ich glaube, Angelsachsen lebt oder geboren ist, aber dann von den Wikingern aufgezogen wird und dann wieder zurückkommt, aber eben an den Hof und sich dann auch in diese Flat verliebt und so. Eine sehr schöne Serie, mehrere Staffeln, die ich gerne geguckt habe. Auch tolle Bilder, toll gemacht. Historische Serie halt so.
Okay.
Fast ein bisschen auch Fantasy. Da passieren auch schon so Dinge, wo man sagt, okay, das geht eigentlich nicht. Dann kommt die irgendwann auch mal nach Island und so. Aber gefiel mir gut. Und auch toll geschauspielert. Vor allem muss man natürlich auch auf Englisch gucken.
Okay.
Netflix.
Gut. Ich habe auch eine historische Serie dabei, nämlich Rome. Die im Wesentlichen so grob die Geschichte der Cäsar-Nachfolger erzählt, also vor allen Dingen Octavian. Und die auch so vielleicht so ein bisschen Game of Thrones Foreshadowing macht, weil es da eben halt auch so super doll um so Intrigengedöns geht, die dann aber auch sehr explizit ist in ihrer Darstellung von Gewalt und Sexualität. Also wenn man die so, die ist halt immer so 5 Jahre ungefähr älter als Game of Thrones, wenn man das so ein bisschen irgendwie so sieht, das geht so in die Richtung. Und die ist aber auch, also die Hauptfigur selber ist dann irgendwie so ein fiktiver Gladiator oder so, aber halt es tauchen halt ganz, ganz viele nicht Gladiator, Legionär. Aber treten eben ganz, ganz viele real existierende historische Persönlichkeiten dann auf und so. Und die ist wirklich auch sehr unterhaltsam und eben auch irgendwie so 2 oder 3 Staffeln lang und dann auch wirklich so zu Ende und so. Also ist ja mal völlig erfrischend.
Schön. Wollte ich immer gucken, aber ich hatte Angst davor, als großer Römer-Fan, dass die irgendwie schlecht ist. Und deswegen, wenn du sagst, cool, die taugt, dann gucke ich die jetzt demnächst mal. Römer geht immer.
Ist jetzt gefühlt auch schon fast 20 Jahre her, dass ich geguckt habe. Ne? Also,
ja, aber da warst du ja noch mitten im Geschichtsstudium. Also vielleicht. Also,
ich fand die schon cool.
Habt ihr Narcos gesehen?
Marc. In Teilen.
Ist eine der Serien, die bei mir nicht funktioniert.
Okay, ja. Bei mir hat es wunderbar funktioniert. Ich fand Narcos von Anfang bis Ende grandios und sehr erhellend auch nochmal, was so diese Namen angeht, die man ja dann immer gehört hat. Irgendwie natürlich Escobar, dann aber auch El Chapo, dann in Narcos Mexiko. Also ich habe auch die Fortsetzung Narcos Mexiko sind ja auch nochmal 2 Staffeln. Das Entstehen dieser Kartelle, die der Drogen waren in den 80er Jahren in den USA, wie Kokain plötzlich die Modedroge wurde und so weiter, wie dann das Ganze dann eben in den 90ern durch Crack nochmal abgelöst wurde und so weiter. Also das ist schon wirklich faszinierend. Auch die Mühsal, die diese Agenten betreiben müssen über 3 Staffeln, bis man diesen Pablo Escobar mal das Handwerk legen konnte, ja, der ja unterdessen Parlamentsabgeordneter sogar noch war, ja, der sich da in die Politik eingekauft hat, der völlig unangreifbar war, ja, immun gegen alles, mit einer unfassbaren Brutalität. Und wirklich auch, also der Schauspieler, der diese Rolle spielt, hat so diese Ambivalenz dieser Figur, ja, dieser Volksheld einerseits, ja, und andererseits dieser unfassbar skrupellose Typ, der einfach auch eigenhändig dann Leute, ja, in bester Joe Pesci-Manier einfach dann mit dem Baseballschläger irgendwie zerlegt. Das ist schon ganz, ganz, ganz toll. Tolle Figuren dann eben auch auf der Agentenseite, toll erzählt, finde ich dann auch immer mit diesen Off-Stimmen, der dann nochmal erklärt, der so Foreshadowing, der zeigt so, und jetzt wird in Washington das und das beschlossen und die Folge war irgendwie völliger Mayhem, ja, also irgendwie, jetzt geht alles drunter und drüber. Und wie die immer wieder halt sich da, ja, einfach dieser Bedrohung aussetzen einerseits, dann wieder irgendwelche politischen Vorgaben haben, eigentlich immer wieder Regeln brechen müssen, um überhaupt zum Erfolg zu kommen, mühsamst, ja. Und wie sie dann Pablo Escobar auf diesem Dach erschießen und dann dieses ikonische Foto und dann googelt man das und dann findet man das Originalfoto halt einfach von dieser Szene und so. Also das ist schon Wahnsinn. Und dann sieht man, wie El Chapo einfach irgendwie ein Handlanger der dritten Reihe irgendwie langsam zu diesem Kartellkönig wird, den man dann plötzlich von dem man dann in der Zeitung liest, weil er einfach aus dem Gefängnis ausbricht mit einem Tunnel, durch den man mit einem Auto fahren kann einfach und so weiter da vor ein paar Jahren. Also das ist, ich fand es im höchsten Grad faszinierend. Tolle Schauspieler, auch der aus Andor, die Hauptfigur, spielt in Narcos Mexiko dann den Kartellchef. Und natürlich Pedro Pascal haben wir entdeckt durch Narcos und so weiter. Also ich kann es nicht hoch genug loben. Ich bin wirklich etwas ratlos, was da bei dir nicht funktioniert hat. Außer die Sprache natürlich, weil es natürlich einfach, die sprechen halt Spanisch. Also 70% der Serie ist Spanisch. Ja. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann findet man selbst das so geil, ja, dass man irgendwann sich selber einbildet, man könne jetzt auch Spanisch sprechen irgendwie. Normal man La Guerra und La Plata irgendwie
man kann sagen Spanisch, kann. Man kann Spanisch, aber kann nur Leute mit Drohnen und Drohnen
Ich bin verkaufen. Nicht der Einzige, ich habe mit Leuten schon gesprochen, die gesagt haben, die haben auch das Gefühl, sie können Spanisch nach 3 Staffeln Narcos.
Ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht, also um mich zu rechtfertigen, ich glaube, diese ganzen Drogenbanden-Sachen interessieren mich einfach nicht. So, ich bin kein Kind vor Traurigkeit, aber Drogen interessieren mich einfach generell nicht und wie das dann sich auch entwickelt, ist mir so egal und ich finde es auch nicht spannend. Breaking Bad ist noch was anderes, weil diese Prämisse mit diesem Schullehrer, der da aufsteigt, so spannend ist, aber dann eben diese True Crime Sachen, nö, also
muss ja nicht.
Ich denke mir immer, warum eigentlich? Ja. So, eigentlich will ich nichts mit zu tun haben. So. Okay. Wer ist dran?
Bin ich
dran? Ganz wichtig fand ich, ich muss mir kurz überlegen, welche ich nehme von beiden, aber ich entscheide mich jetzt The Crown.
Schön, habe ich auch in der Liste noch. The Crown, super. Unbedingt.
Ja. The Crown fand ich ganz toll. Ich weiß nicht, das britische Königshaus hat mich früher eigentlich nicht so interessiert. So Boulevard, man liest mal irgendwie, wenn man beim Arzt ist, liest man so ein bisschen da so durch und so. Und man natürlich, wenn man ein Königshaus kennt, dann das britische wohl. war halt immer so, ach komm, ja halt, geh mir los mit den Monarchen da. Aber seit ich diese Serie gesehen habe, finde ich das eigentlich ganz schön spannend.
Geht mir ganz genauso, kann ich genauso 100% unterstreichen. Ja. Wahnsinn, ja.
Ja, ist auch natürlich als Historiker ganz interessant, also auch wie die Zeit sich so entwickelt und auch was in England alles so passiert und so, ne? Dann ist die Serie einfach wahnsinnig gut gemacht. Es ist ja so eine hohe Produktion auch schon wieder mit so vielen tollen Darstellern und auch eben diese verschiedenen Generationen und diese verschiedenen Iterationen der einzelnen Leute sind ja wirklich top besetzt. Nicht nur die Queen, sondern auch Prinz Philip und auch die ganzen Kinder und so. Und auch hier natürlich Prinz Charles. Und am Ende, wo es dann dahin geht, wo man sich auskennt, also mit Diana, da wurde es dann richtig spannend. Ja. So.
Und vor allem, also, ich finde auch immer wieder einzelne Folgen zum Niederknien. Also diese Folge, wo Prinz Philip sich so für die Mondlandung interessiert und diese Astronauten trifft und sie haben nichts zu sagen einfach und haben einfach nur einen Schnupfen. Und wie er dann diese Männer, die da diese Psychogruppe in diesem Haus, wo er die so auslacht und am Schluss geht er selber hin irgendwie. Also ich finde da immer wieder so, und die Diana-Folgen sind halt auch ein paar dabei, wo man fast Gänsehaut kriegt, ja, wo man denkt, das ist so toll erzählt und gespielt, ich kann gar nicht glauben, wie toll ich das gerade finde. Ja.
Dieses Telefongespräch mit Camilla, was dann ja auch so ikonisch geworden ist und legendär geworden. Also ich wusste vieles auch noch gar nicht und jetzt fügt sich alles. Jetzt bin ich
Da weiß man Bescheid. Und wie man hört, ganz gut recherchiert. Also muss schon wahrscheinlich, ich bilde mir das jetzt mal ein, dass es nicht so weit weg ist von der Wahrheit, wenn es überhaupt eine gibt. Ja, schön. Okay. Martin, hast du noch was?
Ich habe noch eine. Ja, ich habe noch eine ganz schnelle, eine ganz halbe, nämlich Scorpion, die angeblich lose auf dem Leben von Walter O'Brien basiert. Ein Typ mit irgendwie so einem astronomisch hohen IQ, der irgendwann später halt so ein Softwareunternehmen namens Scorpion gründet. Und in dieser Serie gibt es auch einen Walter O'Brien, der den höchsten IQ aller Zeiten hat, irgendwie 197, also so ein Übergenie, der so mit so anderen Genies zusammen chillt, die aber natürlich dann alle so Big Bang Theory komplette Soziopathen sind und überhaupt nicht in der Lage, irgendwie so mit Menschen umzugehen und alle irgendwelche massiven emotionalen Störungen haben und so weiter und so fort. Und die lernen dann so eine normale Frau kennen, die auch so ein super hochbegabtes Kind hat, das wahrscheinlich sogar noch krasser ist als all diese Genies zusammen, aber halt so, würde ich fast sagen, so Autismus-Spektrum-mäßig schon dann auch unterwegs ist. Und die nehmen diesen Jungen dann halt so ein bisschen irgendwie auf und dadurch rutscht dann da die Frau auch so mit rein. Und dann lösen die in der ersten Folge durch Zufall so ein Riesenproblem und dann gründet Homeland Security, engagiert die dann halt sozusagen als ihr Spezialteam für wir können nichts, Probleme, die man nicht lösen kann. Und überraschenderweise ist jede Woche irgendwo in Amerika ein Problem, das man ohne die Hilfe von 6 Genies nicht lösen kann. Und dann passiert da immer so die ist halt einfach irgendwie so auch ganz nett und dann auch so wegen diesen, wie sind die, das ist auch so als so mega Klischee. Dann ist halt so dieser eine dicke Mathematiker, der natürlich so voll der Comic-Nerd ist. Mhm. Und das ist, also jedes Klischee wird bedient, aber das ist trotzdem ziemlich unterhaltsam. Und auch cool besetzt. Mir fällt natürlich jetzt wieder kein Name ein, aber die Hälfte der Leute hat man schon mal gesehen.
Ich habe noch so eine Anthologieserie, die seltsam stecken geblieben ist nach der zweiten Staffel. American Crime Stories. Erste Staffel, O.J. Simpson versus The People. Also sowas Faszinierendes. Mir war diese O.J. Simpson-Geschichte, ich habe das miterlebt. Ich war auch in den USA, als der Prozess zu Ende ging und Leute in New York auf der Straße rumgeschrien haben und so, I can't believe he walked! Und irgendwie völlig außer sich waren, dass der freigesprochen wurde. Und diese Serie erzählt jetzt wirklich die Geschichte dieses Prozesses und es ist so spannend. Ich habe dann danach direkt nochmal eine fünfteilige Arte-Doku über O.J. Simpson angeguckt, weil ich so fasziniert war von dieser Geschichte. Es ist halt USA in den 90er Jahren. Es ist nach den L.A. Riots natürlich, nach den Rodney King-Beatings und so weiter. Jetzt haben wir hier ein plötzliches Bewusstsein dafür, dass die Polizei Schwarze benachteiligt, dass es Gewalt gibt gegen schwarze Bevölkerung durch weiße Polizisten. Und jetzt haben wir hier einen schwarzen Superstar, ja, Franz Beckenbauer einfach irgendwie, der Werbeikone ist, der einfach dieser Football-Held ist, der aber auch alles dafür getan hat, eigentlich gar nicht mehr als Schwarzer wahrgenommen zu werden. Irgendwann geht mal die Jury durch sein Haus, ja, und sein Verteidiger sagt, ja, da lebt ja kein Schwarzer in dem Haus, du musst mal irgendwie das Ding ein bisschen irgendwie schwarzifizieren und so, und dann stellt er so afrikanische Skulpturen dann irgendwie auf und lauter Fotos lässt er noch irgendwo machen, ja, mit schwarzen Prominenten und so weiter, weil er einfach nichts hat in seinem Haus, irgendwie das darauf hinweist, dass er schwarz ist. Und es ist halt dieses Politikum halt eben auch, dieser Prozess, und er ist so spannend, und dann halt diese Handschuhszene und so weiter, die ich halt im Fernsehen dann auch noch gesehen habe, wo er einfach diesen Handschuh anzieht und dann irgendwie so erstaunt in die Gerichtskamera guckt und so sagt, er passt nicht, ja. Und das war halt das Beweisstück für die Verteidigung. Es war ein Fall, den man nicht verlieren konnte einfach. Es war ein Selbstläufer. Es war ein Elfmeter mit dem Torwart irgendwie an der Eckfahne. Und das ist so spannend erzählt. Und Cuba Gooding Jr. spielt eine Performance für die Ewigkeit und man hat nichts mehr gehört seither von ihm. Ich weiß nicht, was mit dem Kerl los ist. Man sieht ihn nirgends mehr. Und er spielt so toll, diesen O.J. Simpson. Das ist nicht zu fassen. Also ganz, ganz tolle Serie. Gab noch eine zweite Staffel dann über den Mord an Versace. Auch noch gut. Und seither nichts mehr gehört. Ich habe mal irgendwo gelesen, es sollte eine dritte Staffel geben über Lewinsky Clinton, aber nie mehr irgendwas mitbekommen. Irgendwie. Schade. Ganz toll.
Und das hätte ich noch mitgenommen.
Hätte man noch mitgenommen.
Ja. Da bist du wieder dabei, ne?
Also ja.
Ja.
Die schlüpfrigen Sachen. So. Apropos, ganz kurz eingeschoben, Serien über die USA in den 90ern.
Pam und Tommy habe ich auch noch hier auch stehen. Ganz
toll.
Super.
Hast du letztens ja auch in Pop und Pubertät noch erwähnt. Ja. Also auch ganz toll gespielt. Sebastian Stan, der Winter Soldier und Lily James.
Und Seth Rogen natürlich wieder als der.
Und Seth Rogen, genau. Seth Rogen,
der guckt ja immer so komisch.
Großartige Serie.
Fand ich auch ganz toll. Auch als Musikserie.
Unbedingt, Der Niedergang des Grunge. Auch wirklich so Szenen, wie sie vor Tower Records spielen und diese ganzen Grunge-Skater-Kids sie auslachen dann. Ja, Mötley Crüe einfach total aus der Zeit gefallen, hat nichts mehr mit dem Zeitgeist zu tun. Und dann eben diese tolle Szene auch, wo ihr Album von 97 dann so verramscht wird einfach, weil keiner kauft. So. Wahnsinn.
Ja, und das gute Studio dann für Third Eye Blind.
Genau. Und sie müssen im schlechten Studio spielen.
Und dann so einfach so eine Pop-Rock-Band.
Und er in so eine Bar kommt und dann läuft Sleater Kinney. Ja, what's this crap? Weil die Musik halt in 10 Jahren sich komplett geändert hat. Sehr schöne Serie.
Ja, sehr schön.
Und letzte Serie habe ich letzten Winter sehr gern geguckt. Godfather of Harlem. Eine Serie, die das organisierte Verbrechen in Harlem, den Kampf vor allem zwischen italienischer Mafia und der afroamerikanischen Mafia zeigt. Der Oberdon, der Afroamerikaner, gespielt von Forrest Whitaker, in einer Wahnsinnsrolle, finde ich. Und der italienische Gegenspieler eben wieder von Vincent, wie er auch immer heißt, D'Onofrio. Der auch wieder eine ganz, ganz, ganz fantastische, ganz seltsame Rolle spielt da irgendwie. Ein Typ, von dem man nicht weiß, ob man ihn irgendwie auch gut finden soll oder nur hassen soll oder was jetzt da eigentlich los ist. Und das Ganze spielt vor dem Hintergrund eben der Bürgerrechtsbewegung mit vielen realen Figuren. Malcolm X taucht auf, also die dritte Staffel endet mit seiner Ermordung. Und es ist wirklich auch dieser Weg dahin, irgendwie wie die CIA und wie immer wieder auch versucht wird, eben Attentate auf ihn es ist die Kuba-Krise, ist irgendwie da, der Versuch, Castro irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ganz, ganz tolle, eine ganz tolle Figur ist Reverend Powell, den es auch wirklich gab, Kongressabgeordneter, Afroamerikanischer aus Harlem, gespielt von Gustavo Fring. Giancarlo Esposito, was für ein Wahnsinnsschauspieler, der mir jetzt auch wirklich in verschiedenster Form
überall
so positiv auffällt immer wieder. Und ich denke, der kann auch alles spielen, der Typ irgendwie. So toll.
Vor allem böse.
Und da spielt er aber wirklich so einen eigentlich einen guten, einen Kämpfer für die gute Sache, der aber moralisch sehr flexibel ist und unglaublich schmierig und aber trotzdem wahnsinnig liebenswert. Also so ein interessanter Charakter irgendwie. Ganz toll. Geht weiter. 4. Staffel ist, glaube ich, gerade in Arbeit oder gerade schon irgendwo rausgekommen. Da freue ich mich sehr, wenn es damit weitergeht.
Eine Serie muss ich noch nennen, die auf wahren Begebenheiten beruht, weil sie auf einer Begebenheit beruht, die sich um unser Geburtsjahr dreht, Martin, nämlich Tschernobyl. Die habe ich letztens erst gesehen und dachte, boah, bin ich late to the party, dass ich die jetzt
erst gucke, gerne,
aber irgendwie, die läuft ja.
Ich habe Tschernobyl in meiner Top 5. Und ich wollte dich bitten, du kannst gern, aber vielleicht können wir es verschieben, sonst muss ich jetzt hier ruhig sein und das kann ich, glaube ich.
Nein.
Ja. Nee, okay, super. Heb sie dir auf, wir sprechen dann drüber. Ja, okay. Ja.
Okay. Ich hätte dann hier vielleicht als letzten der Kategorie, ist jetzt auch schon den Begriff wahre Begebenheit, glaube ich, weit gedehnt, aber Vikings kann man vielleicht nochmal erwähnen. Also da gibt es Figuren, deren Name ist.
Vikings ist eine Serie, die ich an die ich mich nicht rantraue. Irgendwie. Das ist mir bisher noch zu groß. Das sind ja auch wieder 8 Staffeln oder so. Oder? Wo ich dachte so, ich glaube, ich fange damit jetzt
nicht an. Aber, zu Ende geguckt. Ich habe es auch nicht zu Ende geguckt. Ich meine, da ist irgendwann an irgendeiner Stelle auch irgendwie so ein deutlicher Zeitsprung. Und ich glaube, wenn man es bis dahin guckt, ist es, glaube ich, völlig okay. Und also ich glaube, so ein, zwei, das ist, also in meiner Welt jetzt auch schon, also ich meine, der Hype ist da ja auch echt groß drum und auch groß drum gewesen, aber in meiner Welt jetzt auch so, wo ich jetzt, wenn du jetzt 3 Staffeln geguckt hast, also da wird dann danach, passiert da jetzt nichts mehr, wo du denkst, oh wow, das ist heftig. Okay, also am Ende sind dann halt immer noch Leute, die da mit Ex durch die Gegend rennen und Sachen kaputt hauen.
Ich habe noch eine deutsche Serie. The Billion Dollar Code läuft auf Netflix. Und es geht um eine Computerfirma in den frühen 90er Jahren in Berlin. Eine deutsche Firma, die quasi Google Earth erfindet und denen aber Google dann diese Idee klaut. Und die wirklich ganz übel über den Tisch zieht. Es ist ein Sechsteiler, Miniserie, total spannend erzählt. Gut verständlich auch, was den nerdigen Hintergrund und die technologischen Details angeht. Zeigt aber auch natürlich, ja, nochmal, dass das Google-Motto Don't be evil von Anfang an Augenwischerei war, ja, die sich aber dann auch selber mit diesen Hippie-Feiern und Burning Man und so weiter halt immer so als Hippies inszeniert haben, letztlich aber halt wirklich gnadenlos waren, wenn es drauf ankam. Wie die Deutschen natürlich auch sehr naiv waren da. Marc Waschke spielt einen der beiden Chefs dieser Firma. Ja. Und es ist wirklich eine unglaublich spannende und interessante Serie auf einer wirklich wahren Begebenheit, von der man noch nie irgendwas gehört hat. So, fand ich super.
Das ist auch eine schöne Überleitung zu besten deutschen Serien.
Das ist da ist einiges. Also wir sind jetzt, haben eine Minute, Stunde 20. Wir haben noch Serien, die nicht in den Top 5 sind, aber auch gut. Da ist auch nochmal einiges. Deutsche Serien ist einiges. Und dann haben wir noch, dann haben wir natürlich noch die Top 5.
Serien, die nicht funktionieren, haben wir jetzt zwar schon mehrmals angesprochen, da sind aber vielleicht auch noch
ein, zwei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt durchzuhecheln fände ich auch schade. Für mich schreit es doch gerade vielleicht noch nach einer vierten Folge irgendwann. So.
Und dann würde ich aber vorschlagen, dass wir dann jetzt tatsächlich hier den Cut machen, weil ich glaube, wenn wir jetzt noch eine Kategorie machen, dann wird es vielleicht noch ein bisschen.
Ja, okay. Jo, zu wenig, können wir machen. Also gut.
Dann und jetzt machen wir aber Obacht, Leute. So, jetzt schnallt euch an. Jetzt gibt es nämlich hier den Cliffhanger des Todes, denn nächste Woche wird es nicht die vierte Folge geben. Das
genau, wir haben jetzt eine längere Pause.
Dann auch erstmal nicht.
Okay, so. Und wir haben noch,
könnt ihr alles nochmal nachhören?
Deutsche Folgen, Serien, die nicht funktionieren, Serien, die super sind, aber nicht in der Top 5. Vielleicht auch aktuelle Serien noch, ganz super brandaktuelle Sachen oder so. Und dann natürlich die jeweilige Top 5. Teilweise hat sich ja jetzt schon angedeutet, was da auftaucht, aber sicher auch noch ein paar Überraschungen. Sehr schön. Dann freuen wir uns auf Folge 4 irgendwann. Und machen an dieser Stelle etwas abrupt Schluss. Aber das ist, glaube ich, eine gute Idee gewesen von Martin. Okay, dank euch. Es war der dritte Dienstag in Folge, ein großer Spaß und ein schöner Abend in dieser seltsamen Zeit, wo jetzt auch noch körperliche Malaisen und Krankheiten und Erkältungen noch dazukommen zu allem anderen. Und ihr habt Herbstferien jetzt schon, gell, oder? Demnächst, oder? Ja.
Bald, okay. Nächste Woche noch. Und dann,
alles klar.
Dann ab irgendwie sind auch alle Klassen schon jetzt schon wieder auf Klassenfahrt oder im Praktikum, also es ist gerade.
Okay.
So geht.
Also gut. Männer, macht's gut. Bis bald. Zuhörer, dreht nicht durch, trotz allem. Bis bald. Ciao.
Ciao.